Hallo und herzlich willkommen zu Pod of Rock, eurem Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Wir drehen den Verstärker für euch auf 11 und zwar jede Woche. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Pod of Rock und eurem Host Josef Lex.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer zauberhafter Lieblings-Josef, der mit den flauschigen Haaren. Und heute versuchen wir uns mal an was ganz Besonderem, nämlich wir sprechen heute nicht mit dem Künstler, den ich am Mikrofon habe, über den Künstler, sondern wir sprechen über ein Thema, das dem Künstler am Herzen liegt, weil es auch unter anderem bei uns ganz wichtig und ganz weit oben in den Pipelines aufliegt. Es ist unfassbar spannend, was jetzt dann demnächst alles auf uns zukommen wird. Es ist ein sehr großes Iron Maiden-mäßiges Jahr. Und zum Re-Release von Number of the Beast habe ich mir als Gesprächspartner für heute den zauberhaften Andy Brings ans Mikrofon geholt. Hallo Andy!
Hey Josef, alles klar?
Na, wie läuft's bei dir?
Super, wie du siehst, ich sehe fantastisch aus und so fühle ich mich auch.
Gut, also fantastisch aussehen, das konntest du ja beim letzten Mal auch schon. Also da hat sich ja seitdem nichts geändert.
Irgendwas kann ja jeder.
Andy, du bist ja schon so lange in der Industrie, dass man dich quasi zu jeder Band fragen kann, hey, wie war deine erste Begegnung mit denen? Deswegen frage ich dich einfach mal, was und wie war deine erste Begegnung mit Iron Maiden?
Also ich bin Jahrgang 71, so viel kann ich verraten. Heißt, ich war 1980 9 Jahre alt. 1980 kam Kiss auf Deutschland-Tournee, deren größter Fan ich da schon gerade war, seit ungefähr einem Jahr. Und da hat man natürlich so die Bravo gekauft und was alles, was man, da gab es ja keinen Metal Hammer und so. Und da stand dann Vorgruppe Iron Maiden. Und ich hatte schon mal so durch den älteren Bruder von einem Freund, von einem Klassenkameraden, auch schon mal so eine Platte gesehen. Und natürlich, das war sofort mega interessant. Also Kiss war ja schon visuell der totale Overkill. Für uns Rotzblagen noch dreimal mehr. Das war ja Batman und Superman mit Gitarren. Und dann kommen Maiden. Und du hast ja, bevor du die Band damals gesehen hast, hast du ja Eddie gesehen. Und das war natürlich sofort aufregend. Und natürlich wollte ich zu diesem Konzert oder einem dieser Konzerte, Kiss haben damals, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, in Düsseldorf und Dortmund gespielt und in Köln. Und meine Mutter hat es geschafft, mir den Zugang zu allen drei Shows zu verbieten mit 9. Es war eine andere Zeit. Also man muss sagen, also heute sieht man ja öfter mal 9-Jährige oder 6-Jährige mit Mickey-Maus-Kopfhörern auf den Schultern ihrer Eltern, auf Papas Schultern sitzen so. Ich glaube, das war damals eher, das wäre die absolute Ausnahme gewesen. Also ich kenne wirklich viele Kiss-Fans, aber wenn die Kiss zum ersten Mal gesehen haben, so 1980, der Mille zum Beispiel vom Creator, der ist ein paar Jahre älter als ich, der hat die damals gesehen und sagt immer so scherzhaft, er kam als Kiss-Fan und ging als Maiden-Fan. Ich durfte da nicht hin, aber trotzdem war natürlich die Saat gesät. Ne? Und dann wollte man die Platten hören und dann habe ich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich, ich glaube, Killers das zum ersten Mal gehört, weil die dann 81 rauskamen. Und dann macht man natürlich die Hausaufgaben und nimmt sich die vom Kollegen auf und das erste Album dann auch. Also ich habe Maiden noch zum ersten Mal wahrgenommen, als Paul Di'Anno noch Sänger war. Und die erste eigene Maiden-Platte war dann 1982 The Number of the Beast, als die rauskam. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, die in die Höhle zu ziehen, hier an meiner Mutter vorbei, die natürlich mit Argusaugen gewacht hat, was der Junge da so anschleppt. So John Sinclair-Heftchen, auch schon gruselig und so, ne, mit den Covern. Aber wo die Kiss Alive 2, mit, wo Gene Simmons so mit einem blutverschmierten Gesicht auf dem Cover ist, Die habe ich irgendwann mal, wollte ich die hören als Kind, habe ich die gesucht und dann dachte ich, wem habe ich die irgendwem geliehen? Und dann kam, habe ich die ein Jahr oder so gesucht und irgendwann kam dann raus, dass meine Mutter die auf dem Schrank versteckt hat, wo ich nicht dran kam wegen des Covers. Ne? Meine Mutter hat es nur gut gemeint. Also meine Mutter ist absolut super. Die war auch neulich, als ich mit Sodom gespielt habe, war die wieder da. Die war immer da und super supportive. Aber damals wusste man ja nicht genau, ob das jetzt nicht die großen Kinderverführer sind, so wie Wasp oder so, ne? Und stimmte ja auch, waren ja auch die großen Kinderverführer. Ne? Aber so ging es los. Also als erste eigene Album, The Number of the Beast. Und da konnte man ja nicht Fan sein. Also man hat ja dann natürlich auch einen Unterschied gehört, der Sängerwechsel. Aber so sehr ich die ersten beiden Maiden-Platten liebe, und ich glaube, die erste ist auch irgendwie so meine Lieblings-Maiden-Platte nach wie vor. The Number of the Beast ist das Metal-Album. Also wenn jetzt hier im Garten ein UFO landet und die glotzäugigen Aliens steigen aus und fragen, hey Andy, was ist Heavy Metal? Dann gebe ich denen The Number of the Beast und sage, guten Flug. Und dann sind die good to go. Und wenn ich so drüber nachdenke, dass das alles schon 42 Jahre und mehr her ist, fühle ich mich kurz dezent alt, aber ein Blick in den Spiegel und dann geht's wieder.
Das erste Auflegen der neuen Platte, unter welchen Umständen hat das stattgefunden damals?
Man hatte ja, heute haben ja alle total super Equipment und können alle super, super Musik genießen mit guten Kopfhörern und auch für verhältnismäßig kleines Geld guten Anlagen, aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals noch so einen kleinen Mono-Kofferplattenspieler hatte, den man so aufklappen konnte, von Philips in Orange natürlich. Und da musste man, also Mono, also im Deckel war der Lautsprecher. Und das war natürlich, ohne dass ich es wusste, ein bitteres Hörerlebnis. Aber das war einem doch alles total scheißegal. Also man hatte ja überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten. Also wenn ich dann. Stimmt, ich hatte dann doch Vergleichsmöglichkeiten, wenn ich sonntags bei meinem Vater war. Der hatte so einen unfassbaren geilen Pioneer-Stereoturm, der damals so groß war wie ich. Der steht jetzt bei mir im Wohnzimmer. Der war gar nicht so groß, wie der in meiner Erinnerung war, aber da durfte ich auch nicht alleine dran und da klang natürlich dann schon mal ganz anders. So, sonntags konnte ich dann die Musik hören, wie sie wahrscheinlich gemeint war von den Künstlern. Aber ey, das war alles scheißegal. Irgendwann gab es dann von so ein eine Schneider-Kompaktanlage für, keine Ahnung, 199 oder 299 Mark. Also wer sowas hatte, da hat man sich ja auch noch über die Größe und die Qualität der HiFi-Anlage definiert, so im Freundeskreis. Also ist ja heute alles undenkbar. Aber wenn da einer einen geilen HiFi-Turm hatte, der war per se schon mal interessant als potenzieller Freund. Ne? Also, mit dem hat man sich auch beschäftigt, auch wenn er vielleicht ein Affe war. Aber scheißegal. Aber in meiner Erinnerung klang das alles irgendwie geil und wild und ich konnte da nicht genug von kriegen. Aber das waren wirklich so die Anfänger. Also der Schneider, die Kompaktanlage, ich glaube, die gab es dann schon so 83, auch schon mit einem Doppelkassettendeck, dass man auch schon mal Tapes überspielen konnte. Dazu komme ich gleich noch, wie wichtig das noch für mich wurde. Wenn du mich nämlich nach meinem ersten Maiden-Konzert fragen wirst. Aber da konnte man schon mal Sachen aufnehmen, ohne ein Überspielkabel irgendwo leihen zu müssen. Ich kenne ja noch die Zeit, in der man mit einem kompakten Kassettenrekorder vorm Fernseher saß und die ZDF-Hitparade aufgenommen hat und wo alle die Fresse halten mussten und wer einer hat gelabert im Wohnzimmer. Ne? Und dann kam ein Überspielkabel, dann konnte man zumindest das direkt machen und so. Also Opa erzählt vom Krieg, aber es war so.
Also tatsächlich modernes Digitalisieren von Schallplatten im Haus und Hof von diesem einen hier funktioniert ja auch nicht recht viel anders, nur dass man halt anstatt einem einem Überspielkabel jetzt ein AUX-Kabel kompliziert in ein Audio-Interface vom Rechner reinstöpselt. Geändert hat sich nicht viel seit Arno dazu mal. Aber du hast gerade eben schon was ganz Wichtiges angesprochen. Natürlich kommt jetzt als nächstes die Frage, was war dein erstes Maiden-Live-Erlebnis? Und erzähl mir bitte davon möglichst ausführlich.
Es wäre theoretisch natürlich Rock-Pop in Konzert gewesen. Ende 83 vom ZDF, Priests, Maiden, Scorpions, Crocus, Def Leppard, Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Michael Schenker.
Hier muss ich kurz unterbrechen. ZDF, habe ich das richtig verstanden? Damals schon?
Ja, schon, ZDF hat auch immer Rock-Pop in Konzert gemacht. Und dann gab es damals die Metal Edition, Ende 83 in der Westfalenhalle 2 Tage. Und da habe ich dann im Plattenladen, ich habe ja im Plattenladen mehr oder weniger gewohnt. Also ich habe Schule so früh wie möglich verlassen. Also mittags immer früher, auch mal gern früher verlassen, damit ich als erster im Plattenladen, LP hieß der, war so eine Kette in Mülheim im Einkaufszentrum, damit ich als erster immer da war, wenn die neuen Platten kamen. Also ich war so Plattenladen-Herpes. Also man wurde mich da auch nicht los. Ich stand da einfach immer nur ganz verschüchtert in der Ecke rum, hab nichts gesagt, hab dann später mein selbstgemachtes Metal-Fanzine, mein kopiertes, was meine Mutter auf der Arbeit fotokopiert hat unter Einsatz ihres Jobs, habe ich da verkauft, unter anderem da. Und dann stand ich immer da so rum und der Besitzer hat dann immer so gesagt, ey, hier sind 200 Mark, hol mir mal Münzrollen bei der Sparkasse oder hol mir mal 2 Mettbrötchen. Also ich habe dann so Botengänge gemacht und dann durfte ich ab und zu eine Platte mit nach Hause nehmen und die aufnehmen. So, deswegen wusste ich, da hing auch immer Poster, dass es dieses Konzert gab. Aber da durfte ich auch nicht hin. Da war ich dann 12, durfte aber trotzdem nicht hin. Und wenn man heute die Videos sieht auf YouTube, wie die sich da, und das weiß ich auch von Kollegen, die da waren, wie die sich da in der vollkommen überfüllten Westfalenhalle rumgeschubst haben, war das schon echt gut wahrscheinlich, dass ich mit 12 nicht da war. Nichtsdestotrotz, der Frust war groß. Aber 1984, wenn ich mich recht erinnere, der 26. Oktober 1984, da war es dann soweit, World Slavery Tour, Power Slave, Iron Maiden in der Grugerhalle in Essen. Vorgruppe, Motley Crue, aktuelles Album Shout at the Devil. Und das war für mich fast noch ein Hauch interessanter, weil ich war echt ab Album 1 Die Hard Motley Crue Fan. Und das war dieser legendäre Konzertherbst 84. Also Maiden waren mit Motley Crue unterwegs, Kiss mit Bon Jovi, Dio mit Queenstrike und Scorpions mit Joan Jett. Und das hat sich alles innerhalb von ganz, ganz wenigen Wochen, 2, maximal 3 Wochen, auch besonders hier im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen abgespielt. Und ich durfte mir 2 Konzerte davon aussuchen und dann habe ich Maiden, Motley Crue und Kiss mit Bon Jovi genommen. Und da war ich noch 13, aber da ist mein Vater mit mir hingegangen und mit zwei Freunden noch. Und das war alles noch so ein bisschen anders. Da die Grugerhalle, die haben an der Grugerhalle eine Tür aufgemacht und dann durch dieses Nadelöhr wollten dann 8000 Wahnsinnige da rein. Also es war noch so, da war der Heavy Metal echt noch wild. Berittene Polizei, die das alles überwacht hat. Irgendeine Rockerbande, vielleicht Hells Angels, hat Security gemacht und denen war auch wirklich scheißegal, in welcher Form man dann schließlich in die Halle kam. Man musste alle Nietenarmbänder abgeben, das werde ich nie vergessen. Ich hatte so ein geiles Iron Maiden Nietenarmband und Gürtel, musste man alles vor der Halle abgeben. Ein riesiger Berg Nietenarmbänder, haben sie gesagt, könnt ihr euch danach dann wieder abholen. Aber als wir rauskamen, war natürlich alles weg, hat sich jeder genommen, was er wollte. Also komplett wild. Jetzt war ich 13 und dachte, ey, das muss ich unbedingt so irgendwie festhalten. Vielleicht erlebe ich das alles nie wieder. Und ich war relativ klein, also ein richtiges Kind noch mit 13. Und früher gab es diese Kassettenrekorder-Tischgeräte, die waren ungefähr so groß wie so ein DIN A4-Blatt, ungefähr. Mono, ganz fürchterliche Geräte. Aber Ende Oktober, da war es schon kalt, ich hatte eine dicke Jacke an und habe mir diesen Kassettenrekorder mit 3 Gürteln unter meiner Jacke festgeschnallt, weil ich das Konzert unbedingt auf Kassette aufnehmen wollte. Weil ich war damals schon so ein bisschen Tape-Trading-mäßig. Also ich habe so von Uwe Lerch und von CD-Harting und den ganzen Spezialisten damals, also die Insider wissen sofort, was los ist. Oder auch Frank Trojan, Holger Stratmann, die ganzen Rockart-Leute, die haben damals alle so mit Tapes und Demos und Live-Tapes so ein bisschen gehandelt. Und da war ich immer ein guter Kunde, weil ich wollte Motley Crue Live-Tapes haben, Wasp Live-Tapes, die Demos wollte ich unbedingt haben. Und ich wollte aber auch mal was zum Tauschen haben. Auf jeden Fall diesen Kassettenrekorder unter meiner Jacke festgebunden mit drei Gürteln, volles Risiko gegangen, dass ich natürlich erwischt werden könnte und dann das ganze Konzert nicht sehe und irgendwo in ein Arbeitslager gesteckt würde, wo man hier ungehorsame Kinder hinsteckt. Aber mein Vater, der war so cool. Der ist da mit uns da nach vorne durch die Menge, durch die ganzen Leute direkt bis an die Tür. Lasst mich durch! Ich hab Kinder dabei! Und wie Moses teilt das Meer, waren wir dann ohne kontrolliert zu werden einfach in der Halle. Und ich hatte den Kassettenrekorder dabei mit Batterien und so. Und dann habe ich den hatte Kassetten dabei. Natürlich auch ganz schlimme Kassetten. Ta billige Scheißkassetten. Wir hatten ja keine Kohle. Billige Scheißkassetten schon tausendmal überspielt. Also. Aber ich habe es geschafft, Motley Crue und Maiden aufzunehmen an dem Tag. Und dann war ich natürlich happy und hatte so ein bisschen, also hochgradig, ich war ein Bootlegger, aber minderjährig und auch längst verjährt. Und hatte dann damals so ein kleines bisschen Tauschmaterial, weil ich glaube, niemand anders hat das aufgenommen. Und dann, man hört mich auch singen. Also ich habe den Kassettenrekorder unter meinen Sitz gestellt. Und dann einfach mitgeschrien. Man hört mich dann auch rumschreien so dabei. Aber das ist natürlich alles total drollig und süß. Aber ich hatte dann die Shows auf Kassette. Klingt natürlich ein bisschen, klingt sehr räudig, habe es dann aber danach auch wirklich bis zum Abwinken gehört. Und das Konzert selber, ja, was soll ich dir sagen? Also Motley Crue waren der Wahnsinn. Zwei Platten nur raus. Total wild, total geil. Und Maiden hatten nur. Wie vielte war Powerslave, erste Killers, Number of the Beast, Peace of Mind, hatten nur fünf Platten raus. Also dieses Live After Death Album, diese Tour war das. Eine Setlist, die man heute nur auf Knien sich wünschen können und hören kann eigentlich. Und das war der absolute Wahnsinn. Die Show war ein bisschen abgespeckt beim Live After Death Video. Aus der Long Beach Arena sieht man ja wieder hinten noch hinterher der große Eddie da im Hintergrund so durch den Backdrop so kam. Das gab es in Deutschland nicht, also in Essen zumindest nicht, weil die Hallen waren, die war schon groß, aber nicht so groß. Aber da gab es den Eddie, der so über die Bühne gerannt ist. Und ja, also was soll ich sagen? Es war nicht mein erstes Konzert. Mein erstes Konzert war 82 Nena und Spliff und Spider Murphy Gang. Das erste richtige Metal-Konzert war Kiss 83 und danach war mein Leben schon ein anderes, hat mich nichts anderes mehr interessiert. Und wenn du innerhalb 84 war dann Maiden Crew war am 26.10. und Kiss Bon Jovi war am 30.10., also 4 Tage später in Düsseldorf. Und wenn du mit 13 Motley Crew, Iron Maiden, Bon Jovi und Kiss innerhalb von 4 Tagen siehst und dann zurück in die Schule kommst, und hörst, über was für eine Scheiße die alle reden, die aber überhaupt keine Ahnung haben, was ich erlebe, die ja gar nicht erfassen können, welche Art von Erleuchtung und Offenbarung mir zuteil geworden ist. Was so ein Lehrer, dann ab dann, du kennst die Peanuts, die Lehrerin bei den Peanuts. Alles klang danach so. Weil ich dachte, ey, ich hab doch jetzt hier gesehen, worum es im Leben geht. Was wollt ihr jetzt alle von mir hier mit Mathe und Bio und haut ab und geht mir bloß weg mit eurem Duran Duran und Depeche Mode Gelaber, die Klassenkameraden, ihr wisst überhaupt nicht, was Phase ist. So. Aber, also ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass mein Vater mir das ermöglicht hat. Der kam dann hinterher auch noch mit einem Poster an. Der musste ja mit rein und hat dann in der Zeit, wo wir gefeiert haben, hat der Poster abgemacht an der Tür von der Halle. Und also ich bin da wirklich dankbar. Meine Mutter hat mir das alles irgendwie dann erlaubt. Und mein Vater hat es mir ermöglicht, ist dann mit mir dahin gegangen, auch wenn er nicht immer Bock hatte. Aber also ich habe dann immer so, wenn ich mit jüngeren Kollegen spreche, dann sage ich, ey, wie, du hast Motley Crue nicht auf der Show the Devil Tour gesehen? Ich sage, mein Vater hat Motley Crue auf der Show the Devil Tour gesehen. Was ist denn mit dir los? Ne? So. Und ja, also das Leben war danach ein anderes. Und dann hatte ich auch schon Gitarrenunterricht und wollte auch Musik machen. Und dann muss ich sagen, ich habe mit Maiden-Platten, mit Maiden-Songs raushören, Metal-Gitarre gelernt. Nicht, dass ich jetzt so gut wäre wie Murray Smith. Das sind alles so meine Versionen. Ich bin ja so ein Autodidakt, aber und auch so ein, wie soll ich sagen, mein Gitarrenspiel, ich hab mir so Sachen so selber für mich so erfunden. Und deswegen mache wahrscheinlich ganz wenig Dinge wie normale Gitarristen, die so machen, außer E-Moll und G-Dur, das kann ich schon. Aber so mit Maiden-Platten raushören, die Riffs, Trooper, The Number of the Beast, und du konntest ja nirgendwo gucken, wie die das machen. Dann kam Gott sei Dank irgendwann eine Raubkopie von diesem Live-After-Death-Video 85 oder 86 in meine Hände, und da konnte man dann am VHS-Video, wenn da Pause gemacht hast am VHS-Videorekorder, dann war natürlich das Standbild auch gewackelt, aber trotzdem konnte man gucken, wie machen sie es. Und also Metal-Gitarre habe ich mit Murray Smith gelernt oder mir erarbeitet.
Im Laufe der letzten 3 Minuten sind mehrere Fragen aufgeploppt. Eine davon ist ein bisschen ein Tangent. Und ich glaube, so ein kleines Ausweichen vom Thema finde ich ganz spannend, weil es kam jetzt im Rahmen des Gesprächs öfter zur Sprache. Die Bootlegger-Szene, anno dazumal. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Bei mir gab es damals gebrannte CDs auf dem Schulhof, wo jemand eben mit einem Minidisc-Rekorder ein Ärztekonzert mit abgenommen hat. Welchen Stellenwert hatte unter Musikliebhabern in der Metal-Szene, anno dazumal, der Bootlegger? Welchen sozialen Stellenwert hatte man damals, wenn man derjenige war, der den heißen Scheiß verteilt hat? War das eher was Verpöntes oder warst du da der geile Stecher?
Nein, nein, also das spielte sich ja alles über Kleinanzeigen in Heften ab, so im Desaster oder so. Und im Metal Hammer, Rock Hard gab es auch Kleinanzeigen. Und dann haben die Typen, die den Zugriff hatten, Buffo auch und so, weißt du, diese ganzen Typen, die auch heute noch am Start sind, die damals älter waren, schon mal nach London fahren konnten, Importe kaufen konnten und Kontakt zu den Bands hatten, auch schon mal nach Amerika geflogen sind, die haben halt diese Bands nach Europa gebracht. Also ohne die Jungs wie C.D. Hartling, der lebt schon nicht mehr, der war lange auch im Management von Sodom tätig. Ohne und Uwe Lerch und Götz, Kühnemund, Buffo oder auch Matthias Prill, der früh Konzerte veranstaltet hat. Ohne die gäbe es diese Metal Szene überhaupt mit diesem Underground. So sind Metallica-Demos und Demos von anderen Bands, Overkill, so ist das überhaupt nach Deutschland, nach Europa gekommen. Und dass die Bands haben das, da hat man nicht über Bootlegger nachgedacht. Bootlegs waren damals illegal gepresste Platten. Habe ich auch damals auf Schallplattenbörsen gekauft. Ich war zum ersten Mal 84 auf einer Plattenbörse. Und da gab es Kiss Live-Platten inoffiziell, ne? Stoned in Paris oder so, Paris 76, was ist das denn, ne? Das waren so Bootlegs. Alles andere war Tape-Trading und Metal-Szene und Underground und so ultra wichtig. Und ich glaube, da kannst du James Hetfield und Lars Ulrich und Scott Ian und Blitz und wie sie alle heißen, heute noch nachfragen, Gary Holt. Ohne die Jungs, die das damals gemacht haben und hier einen schwunghaften Handel hatten, also einen Tausch und Austausch, hätten diese Bands es nie nach Europa geschafft. Nie. Zumindest nicht so schnell. Also die Bands, die waren ja auch super jung und fanden auf einmal in Europa statt. Ich habe ja schon, selbst ich habe ja 84, 85 angefangen, Bands anzuschreiben. Ich habe dann auch ein kopiertes Fanzine gemacht, das hat meine Mutter, habe ich ja schon gesagt, auf der Arbeit fotokopiert. Und habe habe dann Bands wie Hallows Eve oder Nasty Savage angeschrieben, weil die Adressen standen auf den Platten oder in den Demo-Kritiken vom Rockhard oder so. Habe ich die angeschrieben mit Luftpost und dann internationalen Antwortschein manchmal reingelegt und dann wochenlang, monatelang gewartet auf Antwort. Ne? Aber deswegen, ich habe heute noch, heute kam noch per Post aus Amerika ein Shirt von Hallows Eve. Das habe ich bei Tommy Stewart bestellt, dem Originalbassisten von Hallows Eve, mit dem ich jetzt seit 40 Jahren quasi befreundet bin, dem ich 19, ich habe die Briefe alle noch, dem ich 1985, seit 85 Brieffreund bin und wir haben immer noch Austausch jetzt per Facebook und das war, die Welt war so riesengroß und das war alles so weit weg, aber das war ein Geben und Nehmen und der Tom, Angel Ripper, der sagt ja auch, genauso haben die Amis ja die Sodom-Demos und Destruction-Demos und Tormentor oder Creator-Demos, Hellhammer, entdeckt. Das war ein weltweites Netzwerk, das unheimlich viel aus Glaube, Liebe, Hoffnung bestand. Dahingehend kommt mein Brief an. Ich hab Bargeld. Ich bin zur Bank gegangen mit meiner Mutter und habe deutsches Geld in Dollar umgetauscht, habe Dollarscheine in Luftpostumschlag gesteckt, abgeschickt und meine Mutter so, ich weiß genau, meine Mutter hat gedacht, davon bräuchte der Junge jetzt eigentlich Schuhe oder Schulhefte oder so. Aber es bedeutet ihm offensichtlich so viel, wir schicken jetzt mal 20 Dollar nach Amerika, der Brief kostet noch mal so und so viel Mark, Luftporto, aber es bedeutet ihm so viel und ich kann nur sagen, meine Schulzeit, die war irgendwie zweigeteilt, morgens absitzen im Unterricht und dann sofort nach Hause, ob Post da war, ob eine Band geschrieben hat, ob eine deutsche Band geschrieben hat. Ich habe 1984 zum ersten Mal, habe ich Chris Woltendahl angerufen von Gravedigger, weil irgendwo stand die Adresse von dem, habe ich bei der Auskunft seine Telefonnummer rausgekriegt, habe ich den angerufen und ein Interview gemacht. Der war total verkatert. Da lachen wir heute drüber, wenn wir uns treffen. Aber das war so eine eigene Welt. Und jetzt sprichst du mit mir, aber ich weiß genau, wenn du mit Mille sprichst oder mit Tom, die ja schon ein bisschen älter waren, die schon mal ins Dynamo nach Holland dann gefahren sind und ein paar Bands gesehen haben. Das war eine andere Welt und das war unsere ganze Welt. Metal war alles. Bands war alles, Musik war alles. Wir sind mit vier Jungs in Plattenladen dann gelaufen. Jeder hatte 20 Mark Taschengeld oder 15 Mark. Und jeder hat eine Platte gekauft, damit wir vier neue Platten haben, die wir gegenseitig aufnehmen konnten. Und ich höre jetzt noch, ich höre wirklich viel Musik bei Spotify. Und ganz viel höre ich Platten heute, für die ich damals kein Geld hatte. So ist dieses Gefühl in der DNA verankert. So, das ist alles. Und ich bin jetzt kein Vinylsammler oder so, aber gar nicht. Ich habe auch viel Vinyl schon verkauft, aber ich war jetzt seit Weihnachten war ich wirklich 3, 4 Wochen mega krank mit einer Monsterbronchitis, konnte nichts, lag nur auf der Couch, habe rumvegetiert. Und dann fällt man doch mal in die Discogs-Falle. Und dann habe ich mir ein paar Platten gekauft, die ich einfach als Blach nie hatte. Und so, dann freue ich mich. Weißt du, also ich hoffe, es kommt rüber, wie emotional das war. Und so reden alle, ich meine, ich war relativ jung dabei, aber alle, die 1983, 84, 85, so 14, 15, 16, 17 waren, also in der Zeit, wo das alles so losging, das war unsere ganze Welt.
Ich habe noch einen zweiten Tangent aufgeschnappt im Rahmen von der Antwort und danach gibt es noch eine Frage. Ist ein Fanzine, also ich für meinen Teil, ich komme ja aus einer, neben der Metal-Musik komme ich noch aus einer anderen Szenekultur, wo Fanzines unheimlich wichtig sind, nämlich aus der Pen-and-Paper-Gaming-Szene. Ist für Metal-Musik ein Fanzine heute noch eine valide Option mit der restlichen Community zu kommunizieren?
Ich würde sagen, lass mich so antworten. Ich würde sagen, ja, und mein Paradebeispiel ist das Death Forever, dass ich jetzt mal, und ich glaube, der Götz würde mir da nicht widersprechen, sagen, dass es ein ultra professionelles Fanzine ist, weil ich glaube, so ist es gemeint. Ich glaube, es ist als Fanzine gemeint, natürlich Hochglanz, Anzeigen, all das. Aber ich glaube, für die, das Death Forever ist heute die Schnittstelle zur Szene und zum Underground, wie es damals die Fanzines waren. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Alterssache. Also, ich bin jetzt weit davon entfernt, ewig gestrig zu sein und permanent nach hinten zu gucken. Und manchmal finde ich das auch ein bisschen befremdlich und denke mir, manche Altersgenossen können da einfach so die Jugend nicht loslassen. Wenn sie jetzt wieder anfangen, Demo-Kassetten mit schlimmen Schwarz-Weiß-Kritzel-Kratzel-Covern von Bands zu kaufen und mir erzählen wollen, wie geil das ist, denke ich manchmal, findest du das jetzt wirklich geil oder möchtest du einfach nur noch mal dich fühlen wie 16? Aber ich möchte das gar nicht bewerten. Jeder so, wie er meint, an Nostalgie ist nichts verkehrt. Wenn es ein bisschen zu romantisch verklärt wird, steige ich auch schon mal aus Gesprächen aus und höre dann lieber The Number of the Beast, weil Metal geht nicht besser. Aber das ist alles so kleinteilig geworden und die Szene ist eigentlich schon so oft totgesagt gewesen und Metal war schon so oft am Ende. Manchmal, so wenn ich ein bisschen ketzerisch unterwegs bin, denke ich auch, dass er manchmal auch so kreativ schon auch so ein bisschen am Ende ist, weil sich alles so auf so eine komische Art und Weise jetzt wiederholt und man sich jetzt so auch neuere Bands auf Teile der 80er beziehen, die damals schon nicht gut waren und keinen interessiert haben. Also es gab auch in den 80ern Bands, die es zu Recht nicht aus dem Underground rausgeschafft haben. Komischerweise sind deren Platten jetzt am teuersten und die werden jetzt
Sammlerstücke.
in einer komischen, ja, das liegt natürlich daran, dass jetzt die ganzen Sammler, die haben jetzt alles von Metal Exodus und die haben auch alles von Slayer und so und jetzt geht es darum, den obskuren Scheiß zu besitzen. Aber das macht die Musik ja nicht besser. Also, ey, ich weiß nicht. Ich find's super. Ich war jetzt im Oktober, war es glaube ich beim Keep It True Rising. Ich schaff's leider nicht immer dahin, aber weil immer so eine Band da spielt, die mich kickt. Aber diesmal habe ich es geschafft und da haben Nasty Savage gespielt, die ich noch nie gesehen habe. Und da war ich wieder 15, weil ich habe auch 1986 war ich Brieffreund mit Nasty Ronnie. Und da stand ich da vorne und habe das so geworshippt wie mit 15. Und Typen, so Leute hinter mir, die ein bisschen jünger waren, die haben gedacht, was ist denn mit dem los? Ne? Was ist denn das für eine Scheiße da auf der Bühne? Und die haben gedacht, ist der Brings doof? Aber mir egal, ich hab Teile von dem Fernseher, den Nasty Ronnie sich auf den Schädel hat zerspringen lassen, habe ich eingesammelt. Ich habe meine ganze Nasty Savage Plattencover mit seinem Blut hat er beschmiert und dann bin ich wieder 15 und dann freue ich mich und dann haben die eine neue Platte, die ist auch super und dann denke ich mir so, es ist alles im Fluss, manches kann man mitmachen, manches muss man nicht mitmachen, aber ich sag mal, und das ist mir von außen schon sehr oft abgesprochen worden, aufgrund der Dinge, die ich aus meiner Überzeugung, aus Bock und aus dem reinen Herzen heraus mache mit Musik und so. Ich kann nur sagen, mein Metal-Heart ist so lebendig wie eh und je. Im Kern bin ich ein 16-jähriges Thrash-Metal-Punk-Rock-Kid und das werde ich immer sein. Mit Luftgitarre, mit Airdrums und mit Durchdrehen. Und da bin ich froh und stolz drauf, dass mich so früh im Leben etwas so gepackt hat und bis heute nicht losgelassen hat, auch wenn ich kreativ und als Künstler mal links, rechts geguckt habe, aber das habe ich alles freiwillig gemacht, mache ich auch immer noch, würde ich immer noch wieder machen, aber auch jetzt mit der Rückkehr mit der in Anführungsstrichen Rückkehr zu Sodom oder in die Sodom-Welt. Wir haben jetzt auch auf der Tour ein paar Shows zusammen gespielt. Es ist alles echt und es ist alles im Fluss und ich bin gerne 53 und habe gerne meine Erinnerungen und werde auch, um mal wieder den Bogen zu Maiden zu schlagen, werde auch sehr wahrscheinlich jetzt im Sommer nach Wien fliegen, um mir da die Show anzugucken, weil ich glaube, die Setlist wird man nicht mehr so oft sehen können. Die spielen natürlich auch in Gelsenkirchen, aber ich habe keinen, ich, also ich glaube, es ist leichter, ein Konzert in Wien zu sehen mit An- und Abreise als im Ruhrpott auf Schalke, weil das ist ein logistischer Albtraum, wenn da 60.000 Menschen sind. Und dann gucke ich mir Maiden nochmal an, obwohl ich die nie wieder sehen wollte nach 2005 bei Rock am Ring, wo sie nur die ersten drei oder vier Platten gespielt haben. Habe sie danach auch mal wieder gesehen. Muss noch hinterher schieben, dass ich finde, dass ich persönlich finde, dass Maiden nach Seventh Son of a Seventh Son kein gutes Album mehr gemacht haben. So viel ehrliches Fanherz darf ich ausschütten. Aber ich werde es mir nochmal angucken, weil ich glaube, das ist nochmal so eine Jahrhundert-Setlist. Und dann kann ich auch Abschied nehmen.
Wir blicken jetzt nochmal ein letztes Mal zurück. Der forderndste Maiden-Track zum Raushören und dann selber auf der Gitarre zocken ist deiner Meinung nach welcher gewesen damals?
Phantom of the Opera.
Phantom of the Opera. Andy.
Das Intro, also das Hauptriff, also wenn der Song einmal drin ist, das ist relativ easy, aber so dieses Anfangsriff, also das war schon ein Fingerbrecher. Und ich muss sagen, auch wenn ich heute noch, ich bin jetzt nicht so ein, ich übe jetzt nicht Skalen und will jetzt nicht mehr ein besserer Gitarrist werden, ich will nur die Dinge verfestigen, die ich kann und Songs schreiben. Aber wenn ich heute so nochmal so ein bisschen üben will und spielen will, dann schnappe ich mir eine Gitarre im Standard-Tuning und spiele zu Maiden-Songs mit. Ich habe auch, als Paul Di'Anno gestorben ist, habe ich auch ein Reel gemacht, bei dem ich Rothschild gespielt habe. So, also das sind so Riffs oder Purgatory liebe ich auch oder Rime of the Ancient Mariner. Aber Phantom of the Opera war für mich, auch weil der Song so lang ist und so komplex, war damals ein Buch mit sieben, 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 sie, ein, mein Gott, ein Buch mit sieben Siegeln. Heute kann ich's, wahrscheinlich aber auch nur zu 85%, aber ist mir egal, mir reicht's.
Andy, es war mir eine absolute Freude und Ehre, dich wieder in meiner Sendung begrüßen zu dürfen.
Ja, ich habe wieder nur durchgelabert, ne? Sorry.
Nee, das ist genau das Feature, das für sowas wichtig ist. Direkt aus der Seele rein ins Mikrofon. Genauso haben wir das hier gern bei EMP Pot of Rock. Ihr da draußen, passt auf euch selber auf, passt aufeinander auf, passt auf Andy auf, passt auf eure Iron Maiden Plattensammlung auf und vor allem Rock'n'Roll.
Forever.
Das war Pot of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen, werft doch einen akustisch formulierten Blick auf emp.de. Mit dem Code Pot of Rock erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.